Oh, neuer Sonntagmorgen, hä? Gott ist immer noch gut. Komm, lass uns ausstrecken. Sammy, läuft's? Lass uns eintauchen heute Morgen in die Gegenwart Gottes. Vater, wir lieben dich und wir sagen von ganzem Herzen, wir lieben dich. Danke, dass deine Liebe ausgegossen ist, unser Herz durch den Heiligen Geist. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der in uns lebt und uns in alle Wahrheit führt und leitet. Danke, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Danke, dass er uns nie mehr verlassen und versäumen wird. Danke, Vater, dass wir errettet sind durch das Blut des Lammes. Danke, dass all unsere Schuld hinweggenommen ist, aufgelöst ist, bezahlt ist. Halleluja, danke, dass ich reingewaschen bin durch das Blut des Lammes. Danke, dass es mir wohlergeht an Geist, Seele und Leib. Danke, dass ich ein Überwinder bin. Danke, dass ich weit überwinde, nicht kurz, in Christus Jesus. Danke, dass ich herrsche im Leben an Christi statt. Danke, dass mir Vollmacht gegeben ist über alle Macht des Feindes und nichts wird mir schaden. Danke, dass der in mir lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Danke, dass es mir gut geht, dass die Freude am Herrn meine Stärke ist. Herr, und ich will mich freuen an dir. Ich will sagen, ich freue mich an Jesus Christus, meinen Herrn, mein Anfänger und Vollender. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, 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 dass du das gute Werk, was du in mir angefangen hast, auch zu Ende bringen wirst. Danke, Jesus. Egal wie oft ich versage, egal wie oft ich missbaue, du bist größer. Halleluja. Und danke, dass es nicht meine Gerechtigkeit ist, die zählt, sondern deine Gerechtigkeit. Danke, dass es darum geht, was du am Kreuz für mich erworben hast, nicht was ich leisten kann. Danke, dass es um deine Gnade geht, die jeden Morgen neu ist. Danke, Vater, dass du zur Ruhe gebracht bist in Christus Jesus, dass du nie wieder zornig wirst. Danke, dass ich Frieden habe in Christus Jesus. Danke, Halleluja, Halleluja. Danke, Herr, dass ich nur noch auf das Gute schaue, nicht auf das Schlechte. Danke, dass ich auf das schaue, was ich habe, nicht auf das, was ich nicht habe. Danke, Herr, ich entscheide mich heute Morgen, dass dein Wort auf einen guten, gepflügten Ackerboden in meinem Herzen fällt. Frucht bringt, 30, 60, 100-fältig. Halleluja. Vater, danke, dass das Wort, was von dir ausgeht, nicht leer zurückgeht, sondern es vollbringt das, wozu du es aussendest. Danke, dass mein Herz ein wunderbarer Ackerboden ist, gepflügt, offen und bereit für das Wort, für den Samen des Wortes. Vater, dein Reich ist immer in Samenform. Nichts geschieht, ohne dass es in Samenform kommt. Und danke, dass es wächst, begossen wird, wächst, aufwächst bis zum Tag der Ende. Danke, Jesus, dass ich sehen darf, begießen darf und schon enden darf. Halleluja. Vater, danke, dass dein Wort nicht leer zurückgeht, sondern es vollbringt immer das, wozu du es aussendest. Halleluja, Halleluja. Vater, ich bin ein Überwinder. Mit meinem Gott überwinde ich weit. Ich überspringe jede Mauer mit meinem Gott. Halleluja. Ich versetze Berge im Glauben. Halleluja. Ich laufe meine Bahn. Vater, wir sind eine Gemeinde, wo jeder seine Bahn läuft. Keiner hinter den anderen, sondern wir laufen auf der Bahn, die du uns gegeben hast. Und wir sagen wie Paulus, wir strecken uns aus nach dem, was vor uns liegt, und wir erwarten den Siegeskranz, wir erwarten den Preis am Ende unseres Lebens, dass wir über die Ziellinie kommen und du uns belohnst, Halleluja, denn du bist ein Belohner derer, die dich suchen, Halleluja, Halleluja. Danke, dass du deinen Engeln befohlen hast, dass sie bei mir sind, damit ich meinen Fuß nicht an einen Stein stoße, Halleluja, danke, dass nichts passieren kann, danke, dass ich in der Hand meines Gottes bin, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Himmel und Erde werden vergehen, deine Worte bleiben in Ewigkeit. Vater, wir strecken uns aus als Church of the River, als Schafe deiner Gemeinde hier. Wir strecken uns aus nach dem, was du hast. Halleluja. Wir nehmen alles unter unsere Füße jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Jedes Land, worauf wir treten, gehört uns. Vater, wir nehmen ein im Geist, wir nehmen ein im Glauben. Halleluja. Herr, wir sind frei gemacht zu jedem guten Werk. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vater, wir binden jetzt auch alles, was sich aufmacht, gegen die Erkenntnis Gottes. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen und den Gehorsam des Christus, jede Lüge, jede Manipulation, jede falsche Emotion, jetzt, ist jetzt gebunden, jetzt in Jesu Namen. Halleluja. Alles unter meine Füße, jetzt, Halleluja. Jede Lüge vom Feind, jede Ankündigung seines Sieges nehme ich jetzt unter meine Füße. Du bist ein Verlierer, du bist ein Loser, Halleluja. Du hast Migräne den ganzen Tag, weil Christus dir den Kopf zertreten hat, Halleluja. Du kannst mir gar nichts, denn im Wort steht, jede Waffe, die geschmiedet wird, wird es nicht gelingen, Halleluja. Ich bin unter dem Schutz des Allerhöchsten, im Schatten des Allmächtigen, berge ich mich. Halleluja. Unter seinen Flügeln berge ich mich. Halleluja. Halleluja. Gott ist für mich. Wer kann wider mich sein? Halleluja. Wenn Gott für mich ist, wer kann wider mich sein? Halleluja. Vater, ich spreche jede Zunge schuldig, die sich gegen mich erhebt, die gegen mich negativ redet. Ich spreche jede Zunge schuldig im Gericht, Halleluja, die mich verfluchen will, die mich negativ darstellt, Halleluja. Ich bin die Gerechtigkeit in Christus Jesus. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nicht zu niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Halleluja. Mein Name steht im Buch des Lebens. Niemand kann es löschen. Halleluja, Halleluja. Ich bin erkauft mit dem Blut des Lammes. Ich bin ein Diamant in der Hand Gottes. Er schleift mich, er formt mich, er poliert mich. Und er hat Freude an mir. Ich bin die Freude des Herrn. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Danke, Jesus. Ich herrsche im Leben an Christi Stadt. Halleluja, Halleluja. Ich nehme jetzt Autorität über mein Leben, Autorität über jeden Angriff, Autorität über jeden Geist, über jeden Dämon, über Satan selbst unter meine Füße. Ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Halleluja. Ich herrsche im Leben an Christi Stadt. Halleluja. Alle Dinge müssen mir zum Besten dienen, weil ich berufen bin. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Kerabashikarabakandai. Danke, Jesus, für deine Gunst, für deine Gnade. Danke, Herr. Oh, Halleluja. Welch ein Reichtum. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Herr, wir brauchen dich. Ohne dich können wir nichts tun. Nichts. Nichts. Aber mit dir ist alles möglich. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Halleluja, Jesus. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Vater, ich spreche Leben hinein in meinem Leben, wo es Dinge gibt, die tot geworden sind. Ich spreche Leben hinein, da wo Dinge sind, die tot geworden sind. Komm, mach das für dich. Ich spreche Leben hinein, da wo Dinge abgestorben sind, wo Dinge ja vom Feind getötet wurden. Ich spreche neues Leben hinein. Wir haben gerade gesungen, Gott macht aus Asche was Neues. Wir haben gesungen, er macht aus Gebeinen eine Armee. Komm, Leute, Halleluja, sprecht es hinein. Sprech es hinein. Und bei dem, wo es nichts zum Nahhineinsprechen gibt, sprech für deine Geschwister hier. Sprech hinein, wo Tod gekommen ist, wo der Teufel Fluch gesetzt hat. Sprech Leben hinein. Halleluja, Halleluja. Wo dir sagt, du wirst deinen Job verlieren, deiner Firma geht schlecht. Bekenne, dass deine Firma leben wird. Halleluja, und dass es alles gesegnet ist. Da, wo du bist, ist Segen. Da, wo du bist, ist Licht. Da, wo du bist, ist Erfolg. Halleluja, das ist, was Gott sagt. Mach dich eins mit dem, was Gott sagt. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Preis sei dir, Jesus. Halleluja. Deine Worte sind Geist und sie sind Leben. Halleluja. Halleluja. Komm, mach mal ganz tief, dreimal, ganz tief einatmen. Zieh mal richtig, sag Heiliger Geist. Ich atme dich jetzt ein, ganz tief, so richtig, mit offenem Mund, so ganz tiefen Lungenzug, so. Halleluja. Merkt ihr, wie sich Dinge lösen von eurer Brust? Wie Druck geht? Wie so Lasten gehen? Halleluja. Ich mache das öfters mal, wenn der Heilige Geist mich daran erinnert, weil ich spüre, da geht was von meiner Brust weg. Versteht ihr? Wir tragen den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und der Teufel will dir immer sagen, dass du ungerecht bist. Und dann kommt Druck auf dich. Unter dem Brustpanzer der Gerechtigkeit ist dein Herz. Das schützt dein Herz. Gerechtigkeit schützt dein Herz vor Verdammnis. Hörst du mir zu? Darunter sind deine Lungen. Du kriegst nicht mehr richtig Luft. Wenn du bedrückt bist, fällt es dir schwer zu atmen. Aber wenn du den Panzer der Gerechtigkeit trägst, bist du geschützt. Dein Herz ist geschützt. Deine Lungen sind geschützt. Du bist total unter dem Schutz Gottes. Halleluja. Amen. Du musst es für dich in Anspruch nehmen. Du musst die Waffenrüstung Gottes tragen. Halleluja. Du trägst sie, weil du herrschst im Leben an Christi Stadt. Weil es dich auszeichnet als Soldat in der Armee Gottes, wenn du deine Rüstung trägst. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Danke, Papa. Jede Form der Verdammnis geht. Papa, auch für die Menschen, die im Internet zuhören, jede Form der Verdammnis geht jetzt weg. Du Geist der Verdammnis, du Lügengeist, ihr geht jetzt weg von den Menschen. Halleluja. Aus ihren Gedanken, aus ihren Emotionen. Halleluja. Jede Form des Versagens, der Versagensangst geht weg in Jesu Namen. Halleluja, danke Jesus. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Amen. Halleluja. Halleluja. Seid ihr noch da oder fliegt er noch? Halleluja. Johannes 10, Vers 27 oder ab Vers 27. Ich mache das heute in neue Genfer. Ich habe die heute Morgen bestellt. Die gibt's jetzt für den Beamer. Die wird die Woche kommen. Aber Lydia macht jetzt erstmal Hoffnung an die Wand, damit ihr mitlesen könnt. Aber hört vielleicht zu, weil in der neuen Genfer finde ich das einfach super übersetzt. Okay, ihr kennt alle die Stelle wahrscheinlich. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Wisst ihr, und das ist so wichtig in der Zeit, in der wir gerade sind, dass wir wirklich auf seine Stimme hören. Und das Interessante ist, dass immer wieder, dass ich auf Menschen treffe, die mir sagen, ich möchte lernen, wie ich auf die Stimme des Herrn höre. Ist lustig. Ist eine lustige Frage, weil die keinen Sinn macht. Das ist genauso, wie wenn du mich fragen würdest, Thomas, kannst du mir lernen, wie man telefoniert? Würdest du, wenn ich nachher sagen, ich biete ein Seminar an, wie telefoniert man, würdet ihr mich alle auslachen? Würdest sagen, so ein Quatsch, jeder weiß, wie man telefoniert. Eigentlich müsste auch jeder Christ wissen, wie man der Stimme des Herrn zuhört. Denn das Telefon ist in dir eingebaut. Das Telefon ist in dir drin. Du musst es nur benutzen. Du musst zuhören, was der Herr sagt. Und er ist immer eine kleine, sanfte Stimme. Er ist immer so eine Stimme, die sich nicht in den Vordergrund drängt. Und für die Trainierten, für die Sensiblen, die kennen diese Stimme. Und sie spüren auch, wenn diese Stimme redet. Ja, du spürst, wenn der Herr zu dir redet. Vor allem, wenn wir dummes Zeug vorhaben. Vor allem, wenn wir irgendwas machen wollen, was nicht dran ist. Dann redet der Herr. Er redet auch manchmal mit Nachdruck, weil er gut ist. Amen. Vor einer Woche habe ich eine neue Dunstabzugshaube bestellt, habe mir von Stiftung Warentest den Test runtergeladen, kostet 4 €, habe ich nachgeschaut, wer ist der Testsieger, dann habe ich nachgeschaut, wer ist noch ganz gut und passt in mein Budget. Und dann habe ich eine bestellt, beziehungsweise ich wollte die bestellen, saß Sonntagabends vom PC und irgendwie habe ich so eine kleine Stimme gehört, lass es. Aber ich bin ja wie ihr, ich bin sofort gehorsam und hör auf, weiterzusuchen. Ich habe dann 5-mal versucht, diese Dunstabzugshaube zu bestellen. Die Bestellung ging 5-mal nicht durch. Und das war der Testsieger. Und er passte auch ins Budget. Und ich habe dann auch noch eine B-Ware entdeckt, wie neu, Kundenretoure. Einiges billiger, dachte ich, das passt. Ging die Bestellung nicht durch. Ich so, Bärbel, das scheiß Ding kann man nicht bestellen. Nach 5-mal probieren kam eine Meldung, die nächsten 24 Stunden können Sie diese Dunstabzugshaube nicht bestellen, probieren Sie es bitte morgen nochmal. Denke ich, ja, das ist ja wohl der Hammer. Frechheit. Da dachte ich schon, irgendwas ist doch wieder, da ist ja wieder irgendein Haken. Oder Herr, du willst, dass ich die nicht bestelle. Dann bin ich ins Bett, habe ich gesagt, danke Herr, dass es nicht zu bestellen ging. Aber leider steht montags morgens der Thomas wieder auf. Und es ließ mir keine Ruhe. Ich wieder ins Internet, wieder gesucht, immer noch die beste, wieder auf die Firma. Konnte man sie bestellen? Habe ich sie bestellt? Kam sie, guck sie an, alles tipptopp, wie neu, einwandfrei. Der Karton ein bisschen marode, aber der Karton interessiert mich ja nicht. So, ich habe seit einer Woche die Dunstabzugshaube da zu Hause liegen und denke mir so, Mensch, jetzt wird's langsam Zeit, die einzubauen. Gestern messe ich meine alte Dunstabzugshaube 75 breit. Denke ich, da war doch was. Die neue ist, war die nicht 90 breit? Ich hoch, 90 breit. Ich so, oh, Thomas, oh. Kennt ihr das? Du freust dich, du denkst, super Preis, super Deal, ich will die jetzt bestellen. Ja, und du denkst, das muss jetzt sein, der Heilige Geist sagt, lass es doch einfach. Ich habe dauernd gehört, lass es doch einfach. Aber mein Verstand, nö, das ist ein super Deal und ich kann es ja immer noch zurückschicken. Oh Mann, gestern Abend 15 Zentimeter zum Glück. Ist das viel? Ist nicht viel, aber es passt nicht. So, jetzt schicke ich sie wieder zurück. Ich erzähle euch das zu meiner Schande, euch zur Ehre. damit wir einfach lernen, solche Dinge benutzt Gott, um uns zu lernen, hör doch einfach erstmal zu. Frag doch erstmal mich. Richtig? Der Feind hat immer Superdeals. Immer. Da ist immer irgendwo was on sale. Irgendwas ist immer in seinem Angebot. Okay? Aber manchmal passt es einfach nicht. Und im Geist ist es genau dasselbe. Manchmal treffen wir Entscheidungen und wir merken, es passt einfach nicht. Ich erlebe manchmal Sachen, wo die gravierend sind. Wenn jemand geheiratet hat und er merkt einfach irgendwann nach ein paar Jahren, das passt einfach nicht. Das finde ich furchtbar. Wenn man ein Auto gekauft hat, Cabriolet, super, 500 PS, V8, junger Mann. Dann heiratet er, sie kriegen ein Baby und dann haben sie einen Kinderwagen. Dann stellen sie fest, der Kinderwagen passt nur hochkant ins Cabriolet und auch nur, wenn das Dach auf ist. Dann merkt irgendwann der junge Mann, das Cabriolet ist sehr unpraktisch. Wahrscheinlich muss ich mich davon trennen. Das fällt nicht leicht. Da gibt's eine Weile Diskussion, bis dann der V8 Cabriolet das Haus verlässt unter vielen Tränen und so ein stinknormaler Kombi kommt. Der macht aber viel mehr Sinn. Das ist nicht so schlimm. Diese Tränen sind nicht so schlimm. Aber was machst du, wenn du jemand geheiratet hast? Oder du denkst, Gott hat geredet, zieh in anders Land und ich brauche dich dort. Und du stellst fest, es funktioniert hinten und vorne nicht. Irgendwas ist faul und du fragst den Herrn und er sagt, ja, ich hab's nicht gesagt. Dann hast du ernsthaft ein Problem. Korrekt? Also wir treffen manchmal Entscheidungen, die kann man leicht lösen und manchmal treffen wir Entscheidungen, die haben ein richtiges Problem in deinem Leben kreiert. Manchmal kündigen Leute ihren Job, weil der Herr gesagt hat, es kommt was Neues. Wenn du schlau bist, kündigst du, wenn du das Neue in der Tasche hast. Wenn du einen neuen Vertrag unterschrieben hast, dann kannst du den alten kündigen. Aber der Herr hat mir gesagt, ich soll das aus Glauben tun. Das ist wie bei Prophetie. Da gibt's nur zwei Möglichkeiten. Der Herr hat geredet, der Herr hat nicht geredet. Dazwischen gibt's nichts. Kann man sich alles schönreden, kann man sich alles grün erklären, obwohl es alles rot ist. Wichtig ist zu lernen, was ist Sache. Und ganz oft lässt Gott uns mit unterschiedlichen Situationen lernen, wann hat er geredet, wann nicht. Man kann das ganz leicht lernen, indem man merkt, drei Punkte sind ganz wichtig in deinem Leben, wenn Gott redet. Friede, Freude und Gerechtigkeit ist der Maßstab des Reiches Gottes. Der Teufel kann zwei imitieren, aber nicht alle drei. Du hast entweder Frieden und Freude, aber du spürst nicht, dass das gerecht ist. Du spürst vielleicht Gerechtigkeit und Freude, aber du hast keinen Frieden drüber. Könnt ihr mal folgen soweit? Und so kannst du dich ranarbeiten, aber wenn Gott geredet hat, wirst du alles drei haben. Du hast Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und du weißt, Gott hat geredet. Und dann funktioniert es auch. Dann hast du Erfolg und die Frucht zeigt, dass du erfolgreich bist. Es gibt auch zwei verschiedene Arten von Widerständen in deinem Leben, wenn du Gott nachfolgst. Es gibt Widerstände, die sind da, weil du auf dem falschen Weg bist. Da funktioniert gar nichts. Da kannst du noch so sehr den Teufel binden, da kannst du noch so sehr mit dem Kopf durch die Wand, es wird nicht funktionieren. Warum? Weil du in die falsche Richtung fährst. Gott kann das nicht segnen. Und dann gibt's Angriffe von Mr. S, weil du genau was bist? Richtig. Das sind andere Angriffe wie die, wo du falsch bist. Wenn du falsch bist, dann hast du keinen Friede, keine Freude und du spürst keine Gerechtigkeit. Wenn du angegriffen bist, weil du richtig bist, mit Gott richtig gehst, hast du trotz Angriffe Friede, wer weiß es noch? Freude und Gerechtigkeit. Und dir ist wurscht, egal wie sehr der Teufel tobt. Heute Nacht um 2 Uhr irgendwas habe ich wieder einen satanischen Traum gehabt, war Satan selber wieder da. Das ist schon ein paar Jahre her, wo er mich besucht hat. Habe ich gedacht, ach, welche Ehre. Ja, schau da mal wieder vorbei. War richtig ekliger Traum, er wollte mir einen Hals und so, er mag mich halt arg, ne? Und dann bin ich aufgewacht, Gott hat mich geweckt, das habe ich gespürt, wie Gott mich weckt. Und er hat erstmal wieder ein bisschen Herzrasen gehabt, aber ja, ach, der kleine Stinker. Fällt ihm nichts Neues ein. So ist er halt, er macht seinen Job, den macht er gut, oder? Aber Gott macht seinen Job und den macht er noch viel besser. Meine Schafe hören meine Stimme, welch eine Aussage. Überlegt euch das mal, Gott sagt... Alle Menschen dieser Welt wollen von irgendeinem Gott eine Antwort. Und Gott hat in dich ein Telefon eingebaut. Sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Da steht nicht mehr dabei. Ich bräuchte eigentlich nichts mehr groß erklären. Der Satz reicht. Steht es da auch? Meine Schafe erkennen meine Stimme. Ja oder nein? Ich sehe es an euren Gesichtern. Aber Thomas, letzte Woche, da wollte ich das und das, da habe ich nichts gehört. Du hörst immer, musst nur richtig zuhören. Ich weiß genau, dass Gott genauso zu euch redet, wie er zu mir redet. Das ist einfach so. Amen. Und dann heißt es hier, ich kenne sie. Ich kenne sie. Das ist der Schlüssel. Wie steht's hier? Ich kenne sie, da steht's genauso. Super. Ja, Hoffnung und Genfer ist ziemlich ähnlich. Ich habe Genfer bestellt, die kommt die Woche. Ich freue mich schon richtig drauf. Endlich gibt's die Genfer für das Programm. Weil es ein super neues, modernes Deutsch ist. Ich kenne sie. Er kennt dich. Das bist du heute Morgen. Er redet von dir. Er sagt, er kennt dich. Hey, Gott kennt dich. Gott kennt dich. Wisst ihr, viele Menschen behaupten, sie kennen Gott. Aber viel wichtiger ist, dass Gott sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne dich. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Vers 28. Halleluja. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich gebe ihnen, und er hat dir, ist für dich Vergangenheit, nach deiner Bekehrung hat er das ewige Leben geschenkt. Leute, das ist, manchmal denke ich, das ist, haben wir das schon irgendwie begriffen? Sind wir noch freudig und dankbar? Du musst mal andere Religionen angucken, was die alles veranstalten, um ihren Göttern zu gefallen. Das sind alles Dämonen. Die werden nie ewiges Leben haben. Wisst ihr, wir haben einen Denkfehler in unserem System drin. Wir sind vom Tod zum Leben durchgedrungen, korrekt? Jeder Mensch, der bekehrt ist. Wir sind hineingeboren in ein System des Todes. Wir haben einen Anfang und ein Ende. Alles, was lebt, muss sterben. Ob das ein Baum ist, ein Fisch ist, ob es ein Berg ist. Irgendwann explodieren die weg oder rutschen sie ins Meer. Irgendwas. Es ist ständiger Wandel. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Wisst ihr, bei Gott ist es nicht so. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Und das begreifen wir nicht. Unser Verstand ist vollkommen damit überfordert. Alles, was ein Anfang und ein Ende hat, durchläuft ein Prozess der täglichen Veränderung. Was ewig ist, muss sich nicht verändern. Gott wird sich nie verändern. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir haben ein Denkproblem. Wir denken, heute ist Gott gut drauf, weil ich spür's grad. Morgen ist er nicht so gut drauf. Irgendwie ist komisch heute. Meine Emotion sagt, heute ist er nicht so. Gott ist derselbe. Bei ihm gibt es keinen Wechsel des Schattens, noch des Lichtes, noch irgendeine Veränderung. Das muss da rein. Und von da, vom Kopf ins Herz. Das ist der längste Weg im Universum. Ist vom Kopf, von den Ohren, vom Verstand ins Herz. Ist der längste Weg. Für manche so lang, dass es nie im Herz ankommt. Aber Gott sagt, Jesus sagt, ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals mehr umkommen oder verloren gehen, steht bei mir in der Genfer. Du wirst niemals wieder verloren gehen. Das ist natürlich stressig für euch, ich sehe es an eurem Blick. Das ist natürlich wirklich herausfordernd. Ne? Nee, überleg dir das mal. Du wirst nie wieder verloren gehen. Du bist gefunden und du bleibst. Du bist gefunden und du bleibst. Leute, die Hölle ist voll mit Abermilliarden von Menschen, die alles geben würden, wenn sie noch etwas zum Geben hätten, wenn sie noch eine Minute auf die Erde dürften und sich bekehren. Die würden alles dafür tun, alles, alles. Aber es ist zu spät. Es ist vorbei. Sie können nicht mehr zurück. Aber du wirst niemals mehr verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Niemand kann dich aus der Hand des Vaters reißen. Mach dir das mal bewusst und deine kleinen alltäglichen Problemchen. die dich abhalten vom Loben, vom Preisen, vom Gutdraufsein, wo du bockst, wo du zornig bist, wo es dir stinkt, wo dich alles ankotzt. Passiert mir auch noch. Willkommen im Club. Gibt auch Tage, wo ich mich nicht mag. Gibt auch Tage, wo Dinge passieren, wo ich denke, oh, guter Moment für die Entrückung. Niemand kann dich und mich aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich kenne sie, er kennt dich. Lesen wir mal Vers 24 bis 26. Dann verstehen wir, was Jesus hier sagt. Als die Juden ihn umringten und fragen, wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Die Frage ist schon eine Frechheit. Weil Jesus immer wieder gesagt hat, er ist der Christus. Sagen sie zu ihm, wie lange lässt du uns noch im Ungewissen? Los, raus mit der Sprache. Bist du jetzt der Christus oder nicht? Sag's offen raus. Interessant, oder? Ist genauso, wenn wir uns heute Morgen hier treffen und ihr sagt, los, sag's jetzt, bist du der Bauer Thomas oder nicht? Los, sag's frei raus, ja oder nein? Was steht in deinem Ausweis? Bist du es jetzt oder nicht? Bist du Fan Thomas oder Thomas? Jeder würde sagen, sag mal, wie viele Jahre kennst du den jetzt schon? Bist du dumm oder sowas? Ich weiß nicht, ob die schlauer waren, ich weiß es nicht. Aber sie sagen zu Jesus, los, frei raus jetzt, sag's. Ich sage euch auch, warum sie das machen. Denn Jesus sagte ständig, dass er der Sohn Gottes ist. Sie glaubten ihm aber nicht. Denn er machte keine Zeichen, die sie wollten. Er machte nicht Buggedibu für sie, damit ihnen bewiesen wurde, ja, er ist Christus, Gottes Sohn. Ich erkläre euch das gleich noch später näher. Dann sag uns das ganz offen. Die sind drauf gewesen. Ja, nächster Vers. Ich habe es euch schon gesagt. Gott redet. Aber die hören nicht zu. Das ist das Problem von Menschen, die sich nicht bekehren können. Sie hören nicht zu. Das ist das Problem von Christen, denen ihr Leben nicht im Frieden und im Erfolg ist. Sie hören nicht zu. Das ist das Problem. Sie hören nicht zu. All das, was ich im Auftrag meines Vaters getan habe, soll da als Beweis genügen. Jesus sagt, was er getan hat, weil er wusste, was sie sehen wollten. Zeichen und Wunder. Sag mal los, mach Buggedibu, dann glaube ich, dass du der Christus bist. Keiner hat sich jemals bekehrt, weil er Buggedibu gesehen hat. Jesus heilte mal 10. Einer kam zurück und hat Dankeschön gesagt. Die anderen 9 haben gedacht, pff, war nicht mehr als recht. So sind viele. All das, was ich im Auftrag meines Vaters getan habe. Jesus macht sich nicht unabhängig vom Vater, sondern er hört zu. Jesus hört zu. Wem? Dem Vater. Was will Jesus von uns? Dass wir zuhören. Und wir lernen in unserem Leben in der Geschwindigkeit, wie wir das wollen. Ich habe es euch schon oft gesagt, ihr wächst in der Geschwindigkeit, ihr verändert euch in der Geschwindigkeit, wie ihr es zulasst. Es liegt nicht an Gott. Immer wieder treffe ich Christen, die sagen, ja, bei dir, was du alles weißt. Ja, ich habe auch zugehört. Ohne zuhören geht's nicht. Zeigt mir ein Schüler, der an der Schule sitzt und hört ein ganzes Jahr nicht dem Lehrer zu. Und am Ende ist Abschlussprüfung und er fällt durch. Ja, der Lehrer mag mich nicht. Der liebt die anderen mehr wie mich. Der hat die alle bevorzugt. Hört man oft bei Gott. Nein, das ist alles nicht wahr. Du hast nicht zugehört. Du hast es nicht ernst genommen. Du wolltest es nicht hören, was Gott gesprochen hat. Richtig? Und Jesus sagt, hier interessanter Satz, weiter geht's, 26. Aber ihr glaubt mir nicht. Ihr glaubt mir nicht. Und jetzt kommt eine interessante Aussage. Die muss dich freudig stimmen. Denn ihr gehört nicht zu meiner Herde. Das habe ich euch bereits gesagt. Meine Schafe kennen meine Stimme. Voraussetzung für Stimme hören ist was? Die Zugehörigkeit zur Herde. Wie passiert die? Durch die Bekehrung. Wirst du hinzugetan zum Leib Christi, anderes Sinnbild oder zur Herde. Bist du hinzugetan zur Herde, hast du was eingebaut, wer weiß es noch, selbe Farbe. Trrrn,
trrrn. Hallo, ich bin's, der Herr.
Jesus, was gibt's? Ich war mal in so einem Prophetentreffen, das war lustig. Da klingelte mein Telefon und alle guckten mich voll böse ran. Ich sag, ich muss da jetzt ran, das ist Jesus. Und ich so, ja Herr, ja, oh nee, ernsthaft, ich sag's denen allen, aber das wird dir nicht gefallen. Und dann gingen die Gesichter so, alle volles Entsetzen im Gesicht. Ich sag's, war ein Scherz, war meine Mutter. Aber das Interessante war, dass denen erstmal komplett die Farbe entwichen ist. Komplett der Unterkiefer runter. Unfassbar. Wenn sie alles so ernst nehmen würden wie das, ne? Schon lustig, gell? Aber ihr glaubt mir nicht, denn ihr gehört nicht zu meiner Herde. Welch ein Vorrecht, welch eine Freude, dass du nicht, dass wir heute Morgen zur Herde gehören, oder? Ist es nicht der Hammer? Und wisst ihr, der Unterschied zwischen dem Gläubigen, der glaubt, und dem, der nicht glaubt, ist auch wieder ein Sinnbild. Jesus redet immer mit Gleichnissen oder mit Bildern aus der Natur. Was macht eine Pflanze als allererstes? Was macht der Same, wenn er aufgeht? Er keimt und dann, er wächst nach unten und wie nennt man das? Wurzeln ziehen. Genau das ist der Kern. Bei vielen geht der Samen auf, aber sie wollen keine Wurzeln ziehen. Wurzeln ziehen heißt, ich bin vollkommen abhängig vom Boden. Der Boden ist Christus. Ich bin in ihm verwurzelt. Ich bin verwurzelt in Christus Jesus. Es gibt Menschen, die wollen nicht verwurzelt sein. Gibt's viele Gründe, warum. Schade für manche. Aber derjenige, der Wurzeln zieht, der hat Glauben. Und das Interessante ist, dass jeder Same erstmal nach unten wächst. Da sieht man nichts. Und je tiefer die Wurzeln gehen, desto höher ist die Berufung nach oben. Je höher ein Baum wächst, desto tiefer wächst der erste Mal. Warum? Weil er weiß, er braucht diese Stabilität. So, jetzt weißt du auch, warum manche Berufene erstmal durch einen tiefen Prozess des Sterbens gehen und der Tränen. Damit sie, wenn sie oben sind und das Licht schön leuchtet und alle klatschen, am nächsten Tag kommt der Sturm. Der Sturm kommt immer. Und er zerrt daran. Ich hatte mal vor Jahren ein Streitgespräch mit dem Herrn. Ich sage, ich fühle mich wie so ein alter Obstbaum auf dem Acker. Ganz alleine. Hast du schon mal so einen Obstbaum gesehen? Im Winter, die sind richtig hässlich. Wenn du da ranguckst, da siehst du fast Fratzen und Hexengesichter und so. Da, so richtig hässliche Bäume sind es. Im Sommer, wenn da die Kirschen hängen oder die Birnen oder die Äpfel, ist es wieder was anderes. Und ich sage, Herr, ich möchte nicht so ein einsamer, alter, verknotzelter Obstbaum da irgendwo am Wegesrand sein auf dem Acker. Ich möchte so ein schöner Baum sein, da im Wald, wie die anderen auch. Da sagt der Herr zu mir, Thomas, hast du schon mal einen Sturm angeguckt? Und zu der Zeit war gerade der Sturm Lothar. Sagt der Herr zu mir, guck's dir an, da waren riesige Wälder in Deutschland umgefallen, riesige Schneisen. Und ich sage, weißt du, Thomas, warum diese Bäume alle umfallen? Weil die sich auf den Schutz des anderen verlassen und ihre Wurzeln nicht tief machen. Sie verlassen sich auf den Glauben des Baumes nebendran. Schon mal solche Christen getroffen. Der macht mein Haus kreisleiter. Meine Frau, die geht regelmäßig. Ich schaffe das nur alle 3 Monate mal einen Gottesdienst. Aber meine Frau, die weiß Bescheid. Wenn ich was wissen will, frage ich meine Frau. Der Glauben deiner Frau nützt dir persönlich überhaupt gar nichts. Korrekt? Das ist, wenn ich sage, meine Frau geht jeden Tag ins Fitnessstudio. Ich alle 3 Monate. Aber ich stemme auch 100 Kilo wie sie. Nee, das machst du mit Sicherheit nicht. Wenn du 20 hochkriegst, dann vielleicht bist du ein Held, aber mehr nicht. Warum? Weil du nicht trainiert bist. Und dann hat Gott gesagt, hast du schon mal einen umgefallenen Obstbaum gesehen? Dann habe ich so nachgedacht, gesagt, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen umgefallenen Obstbaum gesehen auf dem Acker. Denk mal drüber nach, ob das stimmt. Ich habe schon einige gesehen, wo ein Ast abgebrochen war. Ja, das habe ich gesehen. Aber der Stamm ist noch nie umgefallen. Warum? Weil dieser Baum von klein auf was erlebt hat? Sturm. Nee, brauchst nicht traurig sein, wenn Sturm in deinem Leben ist. Freu dich. Weil dieser Baum wusste, ich wachse langsam. aber ich habe tiefe Wurzeln. Und irgendwann macht es dem Obstbäumchen Spaß im Wind. Na, du blöder Wind, was geht? Und der Wind bemüht sich und nichts geht. Dann gehe ich halt in den Wald und dann habe ich gedacht, wow, so ein Obstbäumchen sein ist gar nicht schlecht. Wir sind manchmal blind für die Wahrheit, richtig? Manchmal sehen wir gar nicht mehr, was Gott Gutes in unserem Leben tut. Wie stark wir sind. Ich bin überzeugt, jeder von euch ist durch das Wort, was ihr hier kriegt, schon mega stark geworden. Ihr guckt in euer Leben, sagt, ich fahre noch kein Porsche, ich habe noch keine Villa. Nö. Das brauchst du alles nicht. Das brauchst du nicht. Ich amüsiere mich immer im Stau, wenn so ein Porsche neben mir steht. Der ist nicht schneller wie der Fiat 500. Mittlerweile gibt's Fiat 500 auch mit Lederausstattung, mit Klimaanlage. Ich sehe da gar keinen Unterschied mehr, wenn Stau ist. Richtig? Manche Dinge, die sind so witzig, wie Gott es macht. Der hat natürlich das Gefühl, ne? Der zieht noch ein paar Turnschuhe an, dann hat er noch das Gefühl, er hat die Sport Edition. Macht da hinten noch einen Sportaufkleber drauf, dann ist das Ding noch schneller gefühlt. Machen auch manche Christen. Haben ihre christlichen Visitenkarten, verteilen, was sie alles sind. Prophet, Apostel, Befreiungsdienst, keine Ahnung, was die alles so sind. Das dürfen sie ja alles sein, ich habe da nichts dagegen. Aber ich brauche das nicht. Amen. 1. Korinther 1, ab Vers 18. Und da bleiben wir jetzt eine ganze Weile. Ich möchte euch einiges zeigen heute Morgen. Das haben wir alle schon ein paar Mal durch. Aber ich merke, manche Dinge sind so elementar wichtig, die kann man nicht oft genug hören. Amen. Halleluja. Ich lese mal wieder in der Genfer. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden oder wurden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Ist das nicht der Hammer? Die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz. Und heute Morgen habe ich zum ersten Mal was verstanden, was ich bis dahin nicht verstanden habe. Aber das erkläre ich euch gleich. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Ist das nicht toll? All diese Schwätzer in der Welt. All diese möchte gern Politiker, möchte gern Könige, möchte gern Professoren, alle die, die uns gerade erzählen, wie rund die Erde ist und wie flach ihren Verstand. Alles, was sie machen, wird Gott scheitern lassen. Sie wollen irgendwelche stellare Außenstellen auf dem Mars bauen. Mars macht mobil. Viel Spaß. Ich brauche den Mist nicht. Mir gefällt es ja ganz gut. Alles, was sie planen, alles, was sie aushecken, Gott wird den Plan der Klugen scheitern lassen. Ist das nicht interessant? Es dauert ein bisschen bis dahin, aber wir sehen jeden Tag woanders was. Ich finde es so interessant, dass der Mensch sich für so wahnsinnig klug hält. Ist euch das schon mal aufgefallen? Im Yellowstone Nationalpark haben sie die Wölfe ausgerottet. Dann wurden die Kojoten mehr, die Bisons wurden mehr und die Wapiti-Hirsche und die haben das ganze Grünzeug runtergefressen. Dadurch gab es nicht mehr so viel von dem. Dann gingen die ganzen Populationen zurück. Die Fische kamen nicht mehr, die Bären sind fast alle ausgerottet, die hatten nichts mehr zu fressen. Und vor ein paar Jahren hat man angefangen, Wölfe auszusetzen. Jetzt wächst das Grünzeug wieder, die Kojoten gehen zurück, die kleinen Tiere kommen wieder und so weiter. Die Wapiti-Population ist gesund. Das ist echt interessant. Man denkt, Wölfe sind schlecht. Nee, die sind gut dort. Dann hat's da jahrelang gebrannt. Haben sie immer alles versucht zu löschen mit Löschflugzeugen und haben dagegen gearbeitet. Mittlerweile haben sie festgestellt, dass der Wald Feuer braucht, weil er sich danach völlig regeneriert. Und dass es dort, ich nenne es mal so, Tannenzapfen gibt, wo der Samen nur fruchtbar wird, wenn die Hitze eines Feuers drüber geht. Nur dann gehen die auf, nur dann kann ein neuer Baum entstehen. Jetzt mittlerweile lassen sie alles brennen. Dann hat man jahrelang, vor allem in Deutschland und in Westeuropa, hat man die Flüsse begradigt. Sie in Betonkorsett, alles tot, kein Leben drin. Kein Mikroorganismen, nichts mehr. Jeden Fluss hat man gerade gemacht. Schön vorm Deutsch, ne? Rechter Winkel. Der Fluss muss gerade sein. Ja. Jetzt merkt man, dass da alles kaputt ist. Jetzt tut man für Millionen, tut man renaturieren. Kurven bauen, hatte Gott alles schon vorher so gemacht. Steine reinlegen, dass es Strudel gibt. Sand rein, Geröll rein, war vorher alles schon drin. Ist das nicht lustig? Dann die Bauern. Früher gab es ein Pferd und einen Pflug oder einen Ochsen im Pflug, was auch immer. Dann hat man angefangen, großflächig mit den schweren Traktoren drüber zu fahren. Der Boden wurde immer mehr verdichtet. Dann starben die Regenwürmer. Man weiß heute, es gibt nichts Besseres für einen Boden wie die Regenwürmer. Aber in einem verdichteten Boden können keine Regenwürmer leben. Und wenn man den Boden düngt mit Kunstdünger, sterben die Regenwürmer. Und dann muss man noch mehr düngen mit weniger Ertrag und noch mehr düngen mit weniger Ertrag und noch mehr düngen. Lustig, gell? Mittlerweile kommt man darauf und man pflügt mit Tieren wieder das Feld. Und die Regenwürmer kommen zurück. Und die Pflanzen, die da wachsen, sind viel gesünder wie das, was da sonst wächst. Ich amüsiere mich, wie der Mensch sich immer für klug hält und für gescheiter als Gott. Und am Ende kommen sie genau zu dem zurück, was Gott in der Schöpfung so gemacht hat. Ist das nicht interessant? Ich finde das lustig. Warum lässt man nicht gleich so wie Gott es? Weil der Mensch immer denkt, er ist schlauer als Gott. Aber wir haben gerade gelesen, dass Gott die Klugheit der Klugen, was ja bei Gott Dummheit ist, verwirft. Also alles, was sie planen, ist verworfen. 19. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als Weise gelten, werde ich zunichte machen. Also ist im Prinzip eigentlich alles, was sie tun und planen, umsonst. Korrekt? Wahnsinn. Oder nicht? In Australien haben sie vor 100 Jahren Kaninchen ausgesetzt, damit diese Landherren was zum Schießen haben. Mittlerweile sind die so eine Plage, der Kaninchenplage wird man in Australien nicht mehr Herr. Die vermehren sich wie die Kanickel. Ich könnte endlos weitermachen, wie schlau der Mensch ist oder meint zu sein. Ja, wir sehen seine Dummheit überall, aber wir gehören Gott. Halleluja. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern? Das finde ich lustig in Vers 20. Den Vordenkern. Steht es hier auch? Da steht Philosophen. Das sind die ganz Gescheitesten, die in jeder Talkshow sitzen und ihre braune Masse zum Besten geben und dann beklatscht werden von den anderen, die das nicht verstehen. Okay? Den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt. Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Vers 21. Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt. Ist es nicht wahr? Du kannst überall in die Natur schauen, in die ganzen Schöpfung sieht man Gott. Da ist nichts zufällig. Ich grinse mir immer einen, wenn sie von ihren Jahrmillionen erzählen. Denke ich mir immer, Junge, du bist noch keine 60 Jahre alt und hast schon keine Lust mehr. Und erzählst dir, das ist entstanden in 300 Millionen Jahren. Warst du dabei oder was? Ist alles schon widerlegt, aber es darf halt nicht an die Öffentlichkeit. Leute. Wacht auf. Das ist nicht alles ewig alt. Wir wissen, wie alt es ist. Und Gott amüsiert sich über diese Leute. Ich reg mich drüber auf, Gott amüsiert sich. Das sagt, lasse doch schwätzen, wir schauen mal. Ihr Tag und ihre Stunde kommt, sagt die Bibel. Ihren Tag und ihre Stunde kommt. Keiner kann sein Leben auch in eine Spanne verlängern. Keiner kann irgendwas dazu tun und sagen, hey, ich bin schlauer als Gott. Gott weiß, all derer, die jetzt so groß tun und so groß auf den Bühnen dieser Welt stehen und bewundert werden und beklatscht werden, ihre Stunde kommt. Aber ich bin so froh, dass ich Gott gehöre. Amen. Denn obwohl seine Weisheit in der ganzen Schöpfung sich zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Wenn jemand sagt, ich bin voller Weisheit, ich bin der schlauste Mensch dieser Welt, ich habe alle Bücher dieser Welt gelesen, ich kann sie auswendig zitieren und ich habe sie sogar verstanden. Und er erkennt Gott nicht, was hat er dann verstanden? Nichts. Null. Und das verstehen sie nicht. Und jetzt kommt ein Satz, ich weiß nicht, ob der da auch steht. Deshalb hat Gott beschlossen, stattdessen beschloss er. Überleg mal, was hier steht. Das habe ich heute Morgen zum ersten Mal verstanden. Lustig, gell? Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Wow. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit jemand am Telefon, gläubig. Und ja, warum passiert das und warum passiert das und warum Gott das? Und habe ich gesagt, ich weiß auch nicht, warum Gott nicht mal eine reinhaut und mal bumm und dann ist mal, ne? Stell dir mal vor, Gott würde das machen. Dass jeder wüsste, das war Gott. Es würde A, die Menschen nicht zu Gott ziehen. Es würde das Gegenteil machen. Und es würde diesen Satz hier vollkommen aushebeln. Versteht ihr? Das habe ich heute Morgen zum ersten Mal verstanden in der Tiefe. Gott hat beschlossen, es ist sein Beschluss, sein Wille, sein vollkommener Wille, dass nur durch die Predigt des Evangeliums Menschen ihn erkennen. Was gibt es dann Zweites? Redet mit mir. Nix, danke, Bärbel. Versteht ihr das in der Tiefe? Kein Engel kommt und predigt das Evangelium, das machen Menschen. Kein Zeichen und Wunder am Himmel, kein Buggedibu, da gibt's einen anderen, der das macht. Um Gott zu erkennen, ihn zu erkennen und zu glauben, sich zu bekehren, ist nur ein Weg. Und das ist was? Die Botschaft vom Evangelium, vom Kreuz und sonst nichts. Da sind wir nämlich genau bei dem, was wir gerade vorher gelesen haben in Johannes. Ihr glaubt mir nicht. Jesus sagt, ich habe Zeichen und Wunder getan und ihr glaubt mir nicht. Zeichen und Wunder bekehren niemand, merkt ihr das? Nur das Evangelium und nur das Evangelium alleine. Ich fand es früher echt lustig in den Anfangsjahren. Ich habe fast keine Frau kennengelernt, die in der Gemeinde war, die bekehrt war und der Mann war nicht bekehrt, die nicht dasselbe tat. Poster aufhängen, Jesus liebt dich, die Spuren im Sand, war das Beliebteste. Wenn du nur eine Spur im Sand siehst, dann auf der Toilette eine aufgeschlagene Bibel, am Esszimmer lauter Traktate. Und der Mann kam von der Arbeit, oh, Sand, oh, ging aufs Klo, ich will meine Ruhe. Oh, dann ging er, Alter, hast was gekocht, gibt's was zum Essen? Ja. Dann sitzt er sich in Essen, da liegt der Traktate. Oh. Wisst ihr was, das war vollkommen kontraproduktiv. Irgendwann habe ich das geschnallt, habe ich zu den Mädels gesagt, lass doch den Mist bleiben. Koch dein Mann gut, hab mit ihm tolle drei Buchstaben, geh mit ihm aus, interessier dich für sein Hobby und ansonsten gib ihm Freiheit. Und weißt du, dann kommt er und fragt. Und das hat funktioniert. Irgendwann kamen die Männer, ja, was, du erzählst gar nichts mehr. Ja, ich dachte, du wolltest nicht wissen, nee, wie war's denn gestern? Ja, war gut. War toll, ja, was hat denn der da so erzählt? Ja, das und das, das und das. Und dann wieder aufhören. Nicht weitermachen. Nicht, oh, jetzt hat er gefragt, aber jetzt habe ich dich. Eine Stunde texte ich dich jetzt. Oh, Hilfe, manchmal Christen, schlimm. Wisst ihr, die Bibel sagt, wenn der Heilige Geist nicht zieht, kann niemand zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, niemand bekehrt einen anderen. Sondern wer bekehrt? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, sein Job ist es, dich und mich in aller Wahrheit zu führen und zu leiten und die Ungläubigen zu ziehen. Ich sage den Frauen immer, bete für deinen Mann, dass der Heilige Geist ihn zieht. Der kann das viel besser als wir. Der benutzt auch manchmal Traktate, aber weiß genau, wann der Moment ist. Letzte Woche hat mir eine Frau erzählt, oder vielleicht schon ein bisschen länger her, 2 Wochen, sagt sie, stell dir vor, mein Mann, der will eigentlich nichts wissen. Aber sagt er, du hast mir gestern was erzählt und dann habe ich da einen heute in der Arbeit getroffen, der sagt mir selbe, scheinbar ist er auch Christ. Dann war ich noch einkaufen, schenkt mir einer so und so, wie heißt es bei euch, Traktat? Dann habe ich da kurz rein, da steht dasselbe wieder, 3-mal an einem Tag, schon komisch, oder? Dann habe ich ihm gesagt, ja, vielleicht will dir Gott was sagen. Und dann habe ich ihn in Ruhe gelassen. Und dann abends dann im Bett sagt er, ja, was meinst du damit? Gott will mir was sagen. Wisst ihr, das ist Schlauheit. Immer ein bisschen anlocken und dann wieder weglaufen. So fängst du den Vogel. Nicht, wenn du dem Vogel hinterher rennst. Der fliegt schneller weg, wie du rennen kannst. Amen. Und ich kann den Vogel verstehen. Der schiebt erstmal Panik. Was will der Elefant jetzt von mir, der auf mich zukommt? Wenn er mich totrampeln, dann fliege ich erstmal weg. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Seht ihr, was Gott Spaß macht? Wo sein Herz ist? Eine völlig unsinnige Botschaft. Für Moslems ist es am allerschlimmsten. Habe ich euch schon ein paar Mal gesagt. Das Erste, was du von Moslems immer hörst, wenn du über Jesus redest, ich will einen starken Gott. Allah ist stark. Jesus ist schwacher Gott. Der ist am Kreuz von den Römern umgebracht worden. Wenn es überhaupt Jesus war. Das ist ein schwacher Gott. Ich will keinen schwachen Gott. Ich will einen starken Gott. Sie verstehen aber nicht, dass seine Stärke in der Schwäche war. Sie verstehen nicht, dass der Sieg im Aufgeben war. Sie verstehen nicht, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, die Türe war zu Gott. Und nicht Leistung. Allah fordert Leistung, aber es ist nicht Gott. Satan. Jesus sagt, alles, was ich vollbracht habe, ist das, was dein Erbe ist, was dir gehört, was dich gerecht macht, was dich heilig macht, was dich befreit von den Sünden. Amen. Halleluja. 22. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Das ist, was wir verkündigen. Jesus, der Sohn Gottes, gestorben am Kreuz, richtig? Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für andere Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ist das nicht der Hammer? War es bei uns auch so? Hat es sich bei uns so erwiesen? 25. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Steht es ja auch so? Fast. Hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes. Verstehen wir das Kreuz? Ja, weil wir wiedergeboren sind. Aber vor unserer Wiedergeburt haben wir das Kreuz verstanden? Nö. Ich habe auch oft gedacht, Mensch, wenn der Gott ist, der hätte doch den Römer ein paar aufs Maul hauen können. Feuer, Schwefel vom Himmel, keine Ahnung, irgendwas. Ich habe es ja nicht verstanden. War mein Verstand da gesagt, das macht keinen Sinn. Bei dir auch? Oder gab es bei dir keine Zeit vor der Bekehrung? Hast du dich im Embryonalstadium bekehrt? Bei mir war das so. Ich habe mehrmals die Bibel in die Hand genommen, meine Schwester hatte eine. Ich habe nichts verstanden, das war mir alles böhmische Dörfer. Danach habe ich, wow, krass. Aber Gottes Weisheit übertrifft alle menschliche Weisheit. Haben wir das schon verstanden? Gottes Weisheit übertrifft alle menschliche Weisheit. Da gehört Demut dazu. Und ich habe eins verstanden, Gott geht es um Liebe. Viele Menschen sagen, ich liebe dich. Und dann geht das Lied von erster allgemeiner Verunsicherung. Helga wer, Helga wie, diese Namen hört dich nie. Kennt ihr das noch? Nicht alle, aber egal. Wenn der Mensch was will, sagt, ich liebe dich. Wenn er dann hat, was er will, weiß er nicht mal mehr, wie du heißt. Ist es so? Manchmal dauert es länger, manchmal kürzer. Aber Gott will, dass wir ihn lieben. Und das geht nur durch die freiwillige Bekehrung und die Annahme von dem, was Christus am Kreuz getan hat. Selbst wenn deine Eltern gläubig waren und du dich nicht bekehrtest, wärst du verloren. Es nützt dir nichts, dass deine Eltern gläubig waren oder von irgendjemand, richtig? Du musst dich selber bekehren. Es geht nicht anders. Auch Jesus, seine Geschwister, Maria hatte ja noch, weiß nicht, glaube an die 10 Kinder, die waren nicht automatisch bekehrt. Die mussten sich bekehren. Die mussten ihren ältesten Bruder in Anführungsstriche annehmen als ihren Herrn und Erlöser. Das war für die wahrscheinlich auch nicht leicht. Aber da drin zeigt sich echte, wahrhaftige Liebe, korrekt? Wenn jetzt jemand von euch mir heute sagt, Thomas, ich liebe dich, kann ich das annehmen? Dann weiß ich das ehrlich. Ich zwinge euch nicht dazu. Ja, heute Morgen hat mir der Martin gesagt, ich hab dich lieb, Thomas, in der Küche. Stimmt's, Martin? Darf ich sagen? Ja, ist eh schon raus. Und es war ganz ehrlich aus der Tiefe von Martin seinem Herzen. Ich kann das vollkommen annehmen. Korrekt? Wenn ich jetzt am Mittwoch in einem Lotto gewinnen würde, 100 Millionen Euro, den Jackpot. Und ihr würdet nächste Woche zu mir sagen, weil ihr das wisst, zufällig halt so am Rand, ne? Thomas, ich hab dich so lieb. Dann wäre ich bei jedem von euch relativ unsicher. Warum? Weil ihr das nur sagt, oder vielleicht nur sagt, weil ihr an meine Kohle wollt. Für Gott ist es nichts anderes. Richtig? Würde Gott in seiner Herrlichkeit und Pracht erscheinen, würden wahrscheinlich manche sagen, ich liebe dich, oh Herr, oh Gott, Halleluja. Aber in ihrem Herzen wäre da gar nichts. Da wäre nur der Hintergedanke. Hoffentlich segnet er mich. Das wünsche ich mir. Wann kommt der Weihnachtsmann? Richtig? Und da habe ich in der Tiefe verstanden, warum da steht, Gott hat beschlossen. Deshalb hat Gott beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen. Richtig? Als ich frisch bekehrt war, halbes Jahr oder so, habe ich ein paar von meinen ehemaligen Nazi-Freunden getroffen. Richtig rechts, aber komplett total rechts. Und da habe ich dem einen, ich hatte ja von nichts eine Ahnung, ich konnte nur erzählen, dass ich die Liebe Jesu gefunden habe, er mir vergeben hat, mir so gut geht. Mehr wusste ich nicht. Er hatte 100 Millionen Fragen, warum dies ist und warum die Kinderlein in Afrika verhungern. Das ist immer die Lieblingsfrage. Warum verhungern? Ja, damit sie am Weihnachten was zum Senden haben, damit du Geld spendest. Und dann kam er mal langsam zum Punkt, wo ihm die Argumente ausgingen. Und da sagte er mir einen Satz, habe ich nie vergessen. Muss so 92, 91 gewesen sein oder 90, so um den Dreh rum. Da sagt er zu mir, deinen Judengott bete ich nicht an. Da habe ich gedacht, hä, was hat er gerade gesagt, Judengott? Bis dahin habe ich noch gar nicht gecheckt, dass Jesus ja ein Jude war. Versteht ihr? Na, ich gesagt, guck. Wisst ihr, wenn der irgendwann in der Hölle aufwacht, dann wird er sich daran erinnern, was ich mit ihm, was der Thomas mit ihm 1990 oder 91 geredet hat. Und er wird, Gott wird sagen, du hast gesagt, mit diesem Judengott will ich nichts zu tun haben. Wünsche ich ihm das? Nein. Aber ihr seht, was so eine Indoktrinierung vom Teufel, sind ja alle satanische Lehren. Egal ob Islam, Nationalsozialismus, Kommunismus, alles ist, das ist alles satanische Lehre. Weg von Gott, hin zu irgendwas anderem, egal was, Hauptsache weg von Gott. Richtig? Und diese Lehren, die halten die Menschen ab davon, sich zu bekehren. Wisst ihr, wie das ist? Du hast gerade einen Autounfall gehabt und zufällig ist hinter dir ein Rettungswagen. Dein Bein ist abgerissen, du liegst da. Und es macht zst, zst, zst. Ich habe 13 Jahre an der Bundesstraße gewohnt. Ich habe alles gesehen, was es gibt. Ich habe Leute die letzten Atemzüge machen sehen. Motorradunfälle, alles. Und da ist ein Opa angefahren worden und dem spritzt er aus dem Oberschenkel wie die aus der Arterie das Blut raus. Immer so einen halben Meter. Ohne Flachs. Und da waren Leute dort und ich habe gedacht, Leute, ihr müsstet mal langsam draufdrücken, sonst wird das nichts mehr mit dem Opa. Gott sei Dank kamen dann schnell welche, die haben das gerafft. Was will ich euch damit sagen? Du liegst da, dein Bein ist abgerissen. Was ist, was du jetzt nicht mehr hast? Zeit, danke Martin. Du hast nicht mehr viel Zeit. Du brauchst jetzt schnell jemand, der was? Den Finger in die Wunde tut und hilft. Jetzt stell dir vor, da steigt einer aus, hat so ein Judenkäppi auf und du fragst, ey, bist du Jude? Ja. Weg, dich will ich nicht. Ich warte auf den Nächsten. Oder du schwimmst seit 40 Stunden im Meer, mitten im Pazifik, einzigster Überlebender von der Titanic 2. Und da kommt so ein Fischerboot. Und da ist wieder so einer drauf, der hat ein Käppi auf und du fragst, ey, du siehst aber jüdisch aus. Ja, ja. Ja, dann, nee, von dir lasse ich mich nicht retten. Weil Juden mag ich nicht. Bei solchen Sachen wird jeder von uns sagen, der ist doch nicht ganz sauber. Junge, du hast keine Zeit mehr, du verblutest gleich oder du saufst gleich ab. Korrekt? Aber der Teufel hat ihnen gesagt, dass die Juden so böse sind und es hat Frucht in ihrem Leben mit vielen dicken Bäumen und Ästen. Versteht ihr? Und deswegen lehnen sie die Errettung ab. Wenn man es mal so sieht, mir wäre das wurscht egal. Und wenn mir ein Moslem das Blut abdrückt und rettet mich, wie wäre mir das recht, oder? Aber du siehst, was Dummheit oder vermeintliche Klugheit aus Menschen macht, die nicht mit Gott gehen. Okay? Und Gottes Weisheit übertrifft alle menschliche Stärken. Nächster Vers. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärken in den Schatten. Das haben wir gehabt. 26. Seht euch doch einmal in euren eigenen Reihen um. Sollen wir das machen heute Morgen? Das hatten wir schon mal vor kurzem. Geschwister, was für Leute hat Gott sich ausgesucht, steht bei mir. Welche Leute hat Gott sich ausgesucht? Wer ist berufen? Schau dich doch mal um. Manchmal bin ich am Verzweifeln. Ich habe ein paar so Helden hier. Wenn ich euch alles erzählen würde, was ich unter der Woche so am Telefon oder sonst irgendwo höre, da manchmal frage ich Bärbel, sag mal, was habe ich verbrochen? Was habe ich verbrochen, dass ich mich damit... Aber das ist halt mal so. Dafür gibt's auch noch ein paar normale, Gott sei Dank. Sonst würd's das gar nicht aushalten. Aber manchmal ist schon verrückt, was man so erlebt. Aber Gott ist größer als das. Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge und gebildete darunter. Wenn man auch nach menschlichen Maßstäben urteilt, nicht viele Mächtige. Nicht viele von vornehmer Herkunft. Stimmt es? Kannst du in jede Gemeinde dieser Welt gehen. Da gibt's nicht viele von denen. Die findest du auf der Oscar-Verleihung. Die findest du irgendwo auf einer Wirtschaftskonferenz oder sonst irgendwo in der Nähe von Frau Merkel. Sehen und gesehen werden, tu Gutes und sprich darüber. Die Spendengalas bei den Reichen sind nicht da, um zu zeigen, wie großzügig die sind. Das ist Peanuts für die. Das geht nur darum, damit im Fernsehen gezeigt wird, wie gute Menschen sie sind. Sie bescheißen das Finanzamt, sie bescheißen ihre Geschäftspartner, sie betrügen, wo es nur geht, und dann geben sie ein bisschen davon ab. Och, ist der gut. Oh, so läuft's, oder? Findet man manchmal auch in Gemeinden. Aber die Leute, die hier beschrieben werden, diese ja bekannten Leute, diese reichen Leute und so weiter, diese Mächtigen, diese Gebildeten, diese Klugen, die sind alle beim Teufel. Schon mal aufgefallen? Der hat die Reichen, die Klugen, die Mächtigen, die Herrscher dieser Welt, die sind oft beim Teufel. Warum? Weil sie diese nichtige Botschaft vom Kreuz für Dummheit erachten. Wenn Gott mich liebt, er weiß doch, wo ich wohne. So sind die drauf. Und überall wird gelogen, was das Zeug hält. Überall wird gelogen. Bei den schlimmsten Verbrechern. Neulich kam im Fernsehen eine Sendung über der Playboy-Macher vom Playboy-Magazin. Hugh Hefner, genau. Wie viel Millionen er gemacht hat, wie viel Frauen, 1500 Frauen hat er mindestens im Bett gehabt. Und dann die letzte, die er hatte, die war, was weiß ich, 26 und er war 80, seine letzte Frau, die er geheiratet hat, ja, die hat dann die Villa verkauft und so weiter. Dort waren ganz viele Orgien, fast jeder Baseball-Player, jeder Sänger war dort in der Mansion, ja, in der Villa. Und dann sagten sie, und jetzt schau doch von oben zu. Unfassbar. Jetzt schau da von oben zu. Ich weiß nicht, wo in der Hölle oben ist. Aber da hat schon ein paar Stockwerke, ja? Keine Ahnung. Unfassbar. Die Leute glauben auch noch so einen Scheiß. Er war ja so lieb und er wollte von niemand was. Doch, der wollte schon was. Wo sind wir? 27, gell? Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt. Und die Klugheit der Klugen zunichte gemacht. Was ungebildet oder, ich sag mal, einfach ist, vielleicht nicht so mit Auszeichnungen und hier Professor Dr. H.C. Osterwald, ja, das hat Gott erwählt. Wow, jetzt weiß ich, warum ich mich bekehren durfte. Gut, oder? Jetzt kommt's, Gott hat ein Ziel damit, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Schwachen zunichte zu machen. Vor ein paar Jahren hatte ich einen direkten Vorgesetzten. Und dem habe ich immer das Evangelium gegeben. Ich habe sogar zum Schluss zum gesagt, du, ich habe nur hier in der Firma angefangen, weil Gott wollte, dass du das Evangelium hörst. Er hat mir jeden Tag widerstanden. Warum? Weil er Tausende von Euros jeden Monat beschissen hat. Er hat 3-4 Mal so viel Geld gemacht, wie das, was er verdient hat. Und ich hatte 1400 Euro netto. Und jetzt redest du mit so jemand den ganzen Tag. Und du weißt, hier wird beschissen, da betrügt er, da. Jeden Tag kriegst du das mit. Kurz bevor ich gekündigt habe, weil ich wusste, jetzt ist Zeit zum Gehen, da sagte er zu mir diesen Satz. Thomas, dir geht's jetzt schlecht und mir gut und nachher geht's dir gut und mir schlecht. Weil ich zu ihm sage, ey, du weißt nicht, was du sagst. Du hast keine Ahnung, was du gerade sagst. Aber er liebte Mammon und das Geld mehr als Gott. Versteht ihr? Er liebte das Geld mehr als Gott. Und von neulich habe ich ihn mal getroffen, da hat er ein Typ 80.000 Euro geliehen und er hat sich umgebracht. War ein Spieler. 80.000 weg. Dachte ich, ach, das erinnert mich so an Jakob. Der Betrüger findet den Betrüger. Auf diesem Geld ist kein Segen, das haben die nicht verstanden. Die Bibel sagt ganz klar, so wie du es in den Händen hast, so zerrinnt es wie Sand in deiner Hand. Unehrliches Geld, Bärbel liest es oft vor. Schnell, wie heißt? Schnell verdientes Geld verliert sich. Und schnell verdientes Geld oder viel schnell verdientes Geld ist immer durch Betrug. Selten durch ehrliche Arbeit, sind wir ehrlich? Stimmt's? Und ich habe das nie vergessen. Ich habe gedacht, du hast keine Ahnung, was du sagst. Du hast keine Ahnung, was du sagst. Wisst ihr, manchmal haben wir gegenseitig Essen geholt. Und für mich war das viel Geld, die anderen einzuladen. 30 Euro war bei 1400 Euro netto, war für mich viel Geld. Es hat mir wehgetan. Es war eine harte Zeit damals. Und er hat die Kohle gehabt, da als in die Hose gefasst, so ein Geldbündel gehabt. Wenn du das alles erlebst, wo Gott dich nochmal so richtig prüft, bleibst du treu, hältst du stand, liebst du mich oder liebst du Mammon? Es geht nicht ohne Prüfung. Amen. Halleluja. Ach, ich liebe es, dass ihr so dabei seid und mich so ermutigt hier vorne. Ganz toll. Mal ein bisschen Sauerstoff reinlassen. 28. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, nicht wenig, sondern nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Ist das nicht interessant? Das ist heftig, Leute. Ich merke oft, wie ich verachtet werde. Aber ich freue mich darüber, wenn ich im Geist bin. Wenn ich im Fleisch bin, nicht. Meine Seele, mein lieber Schieber, geht die alles noch ab. Denke ich, kann ich dir irgendwo eine Zahlung geben? Die will aber keiner, die ist so bockig. Aber wenn ich im Geist bin, freue ich mich. Wisst ihr, Paulus schrieb mal, wir durften um Christi willen leiden. Und das ist ein Geheimnis. Wirst du manchmal auch ausgelacht? Vielleicht sogar von deinem Ehepartner, der nicht gläubig ist. Ach du, immer mit deinem Glauben, mit deinem Jesus. Komischerweise leben die nur noch, weil wir für die beten. Das wissen die nur nicht. Wären die vielleicht schon lang tot. Meine ich ernst. Weil der Teufel ist ein Mörder. Von Anfang an. Und dann, denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es nicht cool? Keiner von uns kann jemals prahlen und sagen, ey, ich bin der Prediger, ich der Thomas, wow. Nee, ich habe es euch ja schon oft gesagt, ich habe früher gestottert. Wenn 10 Leute im Raum waren, ging bei mir gar nichts mehr. Schweißausbruch, wupp aus. Blackout. Ja? Aber durch Gottes Gnade kann ich reden, durch Gottes Gnade kann ich predigen. Er kriegt die vollkommene Ehre. Nicht 99, nicht 1. Ist bei euch nicht genauso. Dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Jetzt kommt's, denn Christus ist unsere Gerechtigkeit, durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Nur durch Jesus, durch nichts anderes. Wenn also um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will. Das ist die einzige Stelle, die ich gefunden habe im Neuen Testament, die uns erlaubt, stolz zu sein. Alles andere heißt es, Gott widersteht dem Stolzen. Aber wenn du hier schon, wenn du um etwas stolz sein willst, dann dafür, dass du auf den Herrn stolz bist und das, was er getan hat für dich. Amen. Halleluja. Vater, danke für das Wort heute Morgen. Ich bete, dass du das Wort in unserem Herzen festmachst, uns nochmal dran erinnerst und uns zeigst, wie wir gehören, dass wir dir gehören, dass wir teuer erkauft sind mit dem Blut des Lammes. Halleluja, danke, dass wir deine Stimme hören. Danke, dass du ein Telefon in uns eingebaut hast, sinnbildlich, wo wir die Stimme des Herrn hören, wo wir auch mit dir reden können, wo du zu uns hörst. Deine Schafe kennen deine Stimme und du kennst die Stimme deiner Schafe. Du kennst uns. Danke, Jesus, dass wir nicht allein in dieser Welt sind, sondern dass du uns mit allem hilfst und uns für alles eine Antwort hast, dass du uns in jeder Situation eine Antwort gibst und uns durch jede Situation führst und leidest. Und selbst wenn wir versagt haben, holst du uns immer wieder raus. Selbst wenn wir missgebaut haben, machst du alles wieder gerade. Du biegst alles wieder gerade, was wir verbogen haben. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, Jesus, für diese Gnade. Danke, Jesus, dass wir hier sein dürfen, das Wort hören. Danke für deinen Frieden, der größer ist als jede Vernunft. Halleluja. Amen.